Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Montag, 28. April 2025.
Heike, du schon wieder?
Ich schon wieder. Du wolltest mir unbedingt erzählen, dass die Frauen in der katholischen Kirche ja nicht einfach nur Schnitzel braten und Hosen bügeln, sondern auf einmal total weit vorne sind. Ich habe das aber komischerweise noch überhaupt nicht gemerkt. Was ist denn da los? Also das musst du mir jetzt doch mal ein bisschen erklären.
Du, das war ganz einfach. Die Kardinäle, die in Rom leben oder zumindest bis zur Wahl von Papst Franziskus, haben sehr große Wohnungen. Mhm. Also das sind Wohnungen mit 670, 800 Quadratmetern, also wirklich sehr, sehr groß. Und man fragt sich, wieso brauchen die nicht so riesengroße Wohnungen? Und einer der Gründe ist ganz einfach, dass die immer 3-4 Ordensfrauen haben, die für sie arbeiten.
Auch nur arbeiten oder ist das auch mal eine dabei, mit der man sich etwas näher kennt?
Das soll es auch geben. Das gab es auch zum Beispiel auf meiner Hochzeit. Mich hat ein Bischof getraut und der hat also eigentlich recht gleich kurz vor der Trauung gesagt, ob er eigentlich seine Freundin mitbringen darf. Das war dann doch ganz okay. Das war eine Deutsche übrigens. Und der hat mir dann im Laufe meines Lebens auch immer geholfen. Also wir haben uns eigentlich ganz, wir haben ein ganz relativ hohes Tier im Vatikan.
Okay, und das ist dann aber so geduldet, da redet keiner drüber und nach außen hin sagt man, um Gottes Willen, Zölibat und alle immer und so kein Sex vor der Ehe und überhaupt eigentlich am besten gar keinen Sex. Aber das ist dann okay.
Ja, also sagen wir es mal so, das wussten im Vatikan natürlich alle, ist ja klar. Das lässt sich auch nicht, er wollte das auch gar nicht so besonders geheim halten. Die haben ja auch zusammen in dem gleichen Palast gewohnt. Also sie haben eine sehr, sehr schöne, sehr große Wohnung gehabt.
Ja, und andere Leute sitzen da auch in kleinen Wohnungen und finden nichts mit 4 Kindern. Nein, gut.
Genau, sie war da auch immer sehr pragmatisch und sagte, also wir kommen eigentlich ganz gut miteinander zurecht. Sie hatte auch einen relativ hohen Posten, die sind leider beide verstorben.
Aber wir lenken ab, wir wollten ja über die, was machen denn diese Frauen jetzt, die jetzt eben nicht mehr Hosen bügeln und Schnitzel braten?
Also es kam so, wie gesagt, die Kardinäle haben also relativ viele Nonnen, die für sie arbeiten und dann wird Papst Franziskus gewählt, der kommt nach Rom und dem zeigen sie natürlich den apostolischen Palast, wo er wohnen soll und sagen also, Heiliger Vater, das ist hier der apostolische Palast und wir haben hier eine Einliegerwohnung für 6 Ordensfrauen. Der Papst hat also gleich 6 Nonnen und die sollten also Kaffee kochen und alles das tun für den Einkaufen. Und dann hat er gesagt, ich will das nicht. Ich will keine Nonnen, die sich um mich kümmern. Ich will nicht, dass die für mich Kaffee kochen. Diese 6 Nonnen sollen bitte sich etwas aussuchen, was sie gerne machen würden. Und die meisten, 2 davon sind in ein Altenheim gegangen und 4 in Kinderheime. Arbeiten da jetzt. Und der Papst ist im Gästehaus der Heiligen Martha eingezogen. Und statt dass Ordensfrauen, wie früher, für alle Päpste übrigens, jetzt den Haushalt versorgt haben, hat er das halt alleine gemacht. Er hat also in der Mensa gegessen und seine Tüte mit der dreckigen Wäsche hat er wie alle anderen im Gästehaus der Heiligen Martha auch an der Sammelstelle abgegeben, wo die dann in die Wäscherei geliefert wurden.
Und die anderen, aber die alle mit ihren 4 Haushälterinnen, mussten die dann auch welche abgeben? Oder?
Das Ganze hat einen Erdrutsch ausgelöst, weil ganz viele Ordensfrauen gesagt haben, wenn der Heilige Vater selber so drauf ist, dann verlangt er ja sozusagen von uns, dass wir nicht mehr nur dem Kardinal irgendwie zur Hand gehen, sondern dann wollen wir das auch. Und das hat richtig einen Erdrutsch ausgelöst. Also dann gab es ganze Scharen von Ordensfrauen, die gesagt haben, also nee, ich kann mir auch was anderes vorstellen. Und die sind dann einfach verschwunden. Also ganz viele haben dem Kardinal einen Abschiedsbrief geschrieben und haben gesagt, ich habe mit meiner Kongregation geredet. Und die hat gesagt, also das stimmt, der Papst hat da jetzt ein Beispiel gegeben und dann bitte, dann mach doch mal, was würdest du denn gerne tun? Und jetzt sehe ich die selber auch öfter mal, also die ich früher irgendwie nur aus dem Vorzimmer von irgendeinem Kardinal kannte. Viele von denen sind zum Beispiel auch in die Medien gegangen.
Okay, aber es ist jetzt, man muss doch schon sagen, die meisten machen ja einfach die Care-Arbeit jetzt woanders. Es ist ja nicht so, dass die da innerhalb der Kirche irgendeine Chance haben, da wirklich mal was anderes zu machen, als jetzt aufzuräumen und zu putzen, oder?
Nein, das ist nicht richtig. Also das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das rührt mich, weil das ist so eins der letzten Vermächtnisse von diesem Papst. Wenn, natürlich, ist richtig, also im Gästehaus der Heiligen Martha, wo jetzt die Kardinäle einziehen und sich das Konklave vorbereiten, sind immer noch viele Ordensfrauen, die dafür den Haushalt machen. Aber die tun das jetzt in einer anderen Gesinnung, weil eine von ihnen, eine Ordensfrau hat es nach ganz oben geschafft.
Die ist also Päpstin?
Sozusagen, wie die Päpstin, müssen wir auch noch reden, unbedingt, natürlich. Ja. Sie ist die Chefin des Gouvernatorates geworden. Damals ist sie sozusagen die Regierungschefin des Vatikans und die hat jetzt richtig viel zu sagen. Unter anderem verwaltet sie große Mengen Geldes und die entscheidet auch über die Einkommen der Kardinäle, also über die Gehälter.
Okay, also Geld ist ja da, das wissen wir ja alle. Das kann ja die katholische Kirche ganz gut. Das heißt, sie könnte jetzt sagen, okay, die Nase passt mir nicht und der kriegt jetzt mal 2000 Euro weniger. Und wie viel kriegen die überhaupt im Monat so, also Kardinäle?
Das ist eine sehr bescheidene Angelegenheit. Mhm. Also wenn du Kardinal bist, dann bekommst du so zwischen 3.000 und 4.000 Euro im Monat. Also mehr ist da nicht drin.
Reicht ja auch, wenn man ansonsten keine Ausgaben hat, oder?
Ja, das ist richtig. Also gar keine Ausgaben ist natürlich nicht wahr. Also die müssen einen Preis für ihre Miete zahlen. Der ist aber relativ gering. Mhm. Also das sind so zwischen 800 und 900 Euro. Gehen die für die Miete drauf?
Für ihre 700 Quadratmeter oder wie viel haben die? Mhm.
Ja, das ist richtig. Also da hat es jetzt eine Reform gegeben. Das hat auch einen echten Schock im Vatikan ausgelöst. Ich bin echt gespannt, ob der nächste Papst das durchsetzen wird. Weil Franziskus hat gesagt, ich würde gerne mal wissen, was sind die Wohnungen, in denen meine ganzen Führungskräfte leben eigentlich wirklich wert. Weil die zahlten im Grunde eine Miete, die lag ungefähr bei 1 Euro pro Quadratmeter. Also bei der 680 Quadratmeter Wohnung sind das 680 Euro. Das ist ja ein fairer Preis. Viele dieser Gebäude, es gibt mehrere ganz spezielle, also eins ist zum Beispiel das Gebäude der Glaubenskongregation, aber auch das sogenannte Gebäude der Cancelleria, gehören zu den wichtigsten Gebäuden der Renaissance. Also das eine ist von Michelangelo erbaut worden, kannst du dir ja vorstellen, was kostet die Miete in einem von Michelangelo erbauten Palast mitten in Rom, 680 Quadratmeter groß, und der Papst hat das schätzen lassen und das Ergebnis war, also die Monatsmiete einer solchen Wohnung liegt zwischen 25.000 und 35.000 Euro. Das kann sich natürlich keiner von denen leisten. Und der Papst hat gesagt, so jetzt ist Schluss. Die Bischöfe, die neuen Bischöfe, also die jetzt in den Wohnungen noch wohnen, die können drin bleiben. Aber die dann schließlich ausziehen, also entweder sterben oder in ihre Heimatländer zurückgehen, die neuen Bischöfe kriegen die nicht mehr nach den alten Mieten. Die müssten also viel höhere Mieten zahlen. Das können sie nicht leisten. Deswegen werden diese Immobilien an Stiftungen vermietet, die Gutes tun. Und die können sich die leisten, also das sind also ganz berühmte Firmen dabei, die das dann als Schaukasten benutzen, aber das hat eine Schockwelle ausgelöst. Da
könnte ja auch trotzdem eine vierköpfige Familie drin wohnen, wäre ja auch mal ganz erfrischend.
Stimmt, also da muss ich dir sagen, hat der Papst wirklich einen absoluten Schnitt gemacht. Es gibt im Vatikan einen großen Park, also den sogenannten Vatikanischen Park, wunderschön. Das war eine Oase der Stille. Da sind also flüsternde, murmelnde Priester durchgelaufen, jahrelang. Die haben ihre Gebete gesprochen, sind so Lot. Kannst du dir ja vorstellen.
Ja, also klar, ich stehe die genau vor mir. Ja.
Siehst du, und der Papst hat gesagt, was sollen wir nicht mit dem großen Park? Im Sommer müssen so viele Familien, die kein gutes Einkommen haben, in Rom bleiben. Deswegen bauen wir in diesem Park 5 Hüpfburgen und 5 Schwimmbäder für Kinder und Jugendliche aller Art auf. Und das war einer der erstaunlichsten Sommer meines ganzen Lebens, weil die ganzen Prälaten konnten ihren Augen nicht glauben, dass da ein Riesenkrach war, weil plötzlich Hunderte von Kindern da durchtoben.
Das finde ich richtig gut. Das gefällt mir. Jetzt hast du mich. Für einen Moment hast du mich mit dem Papst.
Gut. Das war ja schwierig genug. Es hat ja lange genug gedauert, meine Liebe.
Folge 3.
Aber das hat mir auch gut gefallen. Also er hat da diese Hüpfburgen da eingerichtet.
Aber wir waren mal bei den Ausgaben. Also die kriegen da so ein paar tausend Euro, aber die müssen ja auch nichts zu essen kaufen und so, sondern die werden da ja doch bekocht und ihre Wäsche wird gemacht, ihre Klamotten kriegen sie auch gestellt. Haben die Versicherung? Nö. Krankenversicherung vielleicht? Lebensversicherung vielleicht nicht?
Also Krankenversicherung ist ein ganz großes Thema, weil die meisten Ordensleute sind nicht krankenversichert. Das ist ganz schlimm. Also die Orden haben das früher so organisiert, dass wenn jemand krank wurde, haben die anderen Ordensmitglieder sie gepflegt. Aber das ist heute ganz schrecklich. Also es gibt Ordenshäuser, da kommst du rein. Da sind also Dutzende von sehr alten Männern oder Frauen. Und die werden von ganz wenigen sehr jungen Männern oder Frauen gepflegt. Das ist wirklich schlimm. Okay. Was das Kochen angeht, gibt es eine ganz berühmte Straße in Rom. Das ist ganz in der Nähe vom Vatikan. Da wohnen also die mittlere Manage-Ebene, also nicht die ganz großen Manager, sondern die mittlere Manage-Ebene, die können sich keine Ordensfrauen leisten, die für sie kochen, das Geld haben die nicht. Die haben früher immer sich bekochen lassen können in einer Stelle im Vatikan, das war also wie ein ganz elegantes Restaurant, das gibt es nicht mehr. Die mussten also mit 40, 50, 60 kochen lernen. Die haben dann zum ersten Mal in ihrem Leben was kochen müssen. Weil die haben das noch nie so in ihrem Leben gemacht.
So mit YouTube oder kam dann eine Nonne?
Das ist ja nein, schön. Die haben also meistens also Rezepte ausgetauscht. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn du da durchgehst, riecht es oft wirklich ziemlich streng, weil sie können das natürlich nicht gut. Da verbrennen die Nudeln ständig oder die Bratkartoffeln oder was auch immer. Ich bin also öfter da mal auch zum Essen eingeladen worden von einem dieser Priester, die ersten Kochexperimente machen. Und das ist nicht schön. Also das kann ich dir sagen. Also das ist so eine Einladung, die nimmst du nicht so gerne an. Das ist wahr.
Aber wir kamen jetzt von Frau Petrini, oder wie hieß sie, die da jetzt also sozusagen die Gehälter verwaltet und jetzt sagen kann, der kriegt vielleicht jetzt weniger, der kriegt mehr. Die wird ja nicht besonders, die hat ja so einige Hater dann im Vatikan, oder?
Ja, die hat jede Menge Hater im Vatikan, aber ich spiele dir jetzt noch mal einen Ball zu. Ich weiß, dass du den mögen wirst und der Ball ist folgender. Der Witz ist, wenn du nach Rom kommst, in den Vatikan und bist normaler Priester und wirst dann im Vatikan Bischof, dann hast du eindeutig die Arschkarte gezogen, weil dann wirst du nach dem vatikanischen Gehaltsspiegel bezahlt. Das heißt, du bekommst so um die 2000 Euro netto im Monat. Wenn du aber bereits Bischof in Deutschland warst und wirst dann nach Rom versetzt, dann wirst du von der Deutschen Bischofskonferenz bezahlt und zwar nach dem Spiegel des Deutschen Staatssekretariats. Das heißt, da gehst du mit ungefähr 10.000 Euro im Monat nach Hause, steuerfrei. Da kommen noch mal 1.000 bis 2.000 Euro Gehälter des Vatikans drauf. Und jetzt spiele ich dir den Ball zu, auf den du schon gewartet hast. Wer ist der ranghöchste Deutsche im Vatikan, der als Bischof nach Rom kam, viel Geld verdient?
Thieberg von Elst?
Ganz genau.
Der mit den goldenen Wasserhähnen und den... Okay.
Als ich nach Rom gekommen bin, waren die Deutschen ja noch echt eine Supermacht. Also der Papst war ein Deutscher. Das heißt, als ich gekommen bin, war das ja noch der Chef der Glaubenskongregation, Josef Ratzinger. Dann war der Chef des Einheitsrats, Kardinal Walter Kaspar. Der Chef des Sozialministeriums, Cordes. Der Chef der Historikerkommission, Brandmüller. Also es gab 4, 5 Deutsche, die ganz oben an der Spitze der katholischen Kirche waren. Aber jetzt ist das alles weg. Jetzt gibt es nur noch.
Aber was machen die denn alles mit dieser? Also jetzt die jetzt ganz viel Geld verdienen. Also erstmal wofür? Was machen die denn den ganzen Tag? Beten, also laufen in Parks rum und beten und sitzen in der Kirche und nehmen eine Beichte ab. Was machen die noch?
Also die Angestellten, das ist ein bisschen peinlich, darüber zu reden, aber ich kann dir das gerne sagen. Also die Angestellten produzieren vor allem erst einmal Papier. Also im Vatikan wird Papier produziert und zwar reichlich.
Erklärungen, also auch nichts mit Digitalisierung, auch nichts, sondern die Bäume müssen alle für den Vatikan sterben.
Ja, also sagen wir mal so, da hatte ich mal einen ganz heftigen Streit mit meinem Sohn. Dem wollte ich also einen großen Gefallen tun und habe gesagt, heute kommst du mal mit in einen Gottesdienst mit dem Papst in der Peterskirche. Und dann stehen wir davor und man muss so eine Einladung, dann bekommt es gratis. Aber man muss um diese Einladung bitten. Und dann standen wir vor der Peterskirche und er hat gesagt, wo hast du diese Einladung denn her? Und dann habe ich gesagt, du musst ein Fax schicken. Und
dann ist ja wie in Deutschland.
Ein Fax? Dann sagt er, ja, muss ein Fax schicken. Und dann sagt er, das heißt, der Vatikan, der holzt, also ist dafür zuständig, dass Tausende von Bäumen abgeholzt werden, weil jeden Tag Millionen von Faxe in den Vatikan geschickt werden. Das haben die jetzt aber überwunden. Das geht mittlerweile digital. Das geht ganz gut digital, aber wie gesagt, musst du eine Einladung dir nach wie vor besorgen. Aber wie gesagt, das ist gratis, dann kannst du
den Papst von Also wir waren jetzt immer noch bei der Frage, dieses ganze Geld. Ich meine, das Zölibat wurde doch eigentlich auch erfunden, damit das ganze Geld in der Kirche bleibt, oder? Weil dieses ganze Geld, was die jetzt dann auch verdienen, zumindest die mehr verdienen oder da in ihren reichen Wohnungen wohnen, sich da alles ausstatten, das bleibt ja alles in der Kirche.
Ja, das ist richtig. Also der Zölibat wurde auch deswegen erfunden, damit die
Priester... Aber wir wollten doch eigentlich über diese Frau reden. Wie ist diese Frau dahin gekommen, die jetzt darüber bestimmen darf, was die Kardinäle, Bischöfe, was weiß ich, wer da so rumlungert?
Also die gehört zu einem ziemlich elitären Orden. Die hat also ist von ihrem Orden in den USA auf Top-Hochschulen geschickt worden, ist also eine Spezialistin für bestimmte Formen von Wirtschaft, hat auch auf einem Weltgipfel in Neu-Delhi teilgenommen. Die setzt sich ein für eine Ethikkommission, wie man mit künstlicher Intelligenz umgehen soll. Also das ist eine echte Powerdame und ich glaube, die Kardinäle haben auch ziemlich Angst vor ihr. Dabei ist sie ganz körperlich, ist das so eine ganz zierliche Person. Also sie hat so diesen Franziskaner dunklen Habit an, hat so einen schwarzen Schleier auf, aber die hat richtig was zu sagen.
Okay, ist das die Isabella Rossellini im Konklave-Film? Nein, die war noch wieder eine andere.
Nee, also es ist gut, dass du den Konklave-Film ansprichst, weil da sind ja so ein paar Sachen, die haben sich super ausgedacht, mit der Film auch gut gefallen. Aber mit dem, was jetzt bald in Rom stattfinden wird, hat der Film nicht so wirklich.
Also du meinst, es wird noch schlimmer in Rom. Noch mehr Intrigen, noch mehr Spielchen.
Wir haben damit ja gerade ganz viel zu tun, weil, also in der Tat ist es ja viel schlimmer, weil, also es geht darum, dass es sind 135 wahlberechtigte Kardinäle und einer von ihnen ist ein Sarde, der heißt Becciu und der ist zum ersten Mal in der Geschichte der katholischen Kirche zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden von einem Vatikangericht, also der hat 5 Jahre und 6 Monate bekommen, weil er über 200 Millionen Euro veruntreut haben soll, also an einem Spekulationsgeschäft beteiligt gewesen war. Und dem hat der Papst gesagt, er sei doch bitte nicht mehr, solle doch bitte nicht mehr darauf bestehen, seine Rechte als Kardinal wahrzunehmen. Aber der Papst ist ja jetzt tot. Und jeden Morgen kommt also Kardinal Becciu in die Kardinalsgeneralversammlung, setzt sich da auf den Stuhl. Und die wenigen, die zu ihm gekommen sind, ihm nahegelegt haben, also pass mal auf, geh doch bitte von allein, dann brauchen wir dir die rausschmeißen. Also denen hat er überhaupt nicht zugehört, sondern der sitzt da jeden Morgen. Und jetzt müssen die Kardinäle darüber entscheiden, feuern wir ihn, feuern wir ihn nicht. Wenn die keine Entscheidung treffen sollten, wird das richtig gefährlich, weil wenn die sagen, es gibt keinen Beschluss, sondern wir bitten ihn einfach zu gehen, wenn dann ein neuer Papst gewählt wird, könnte er die Wahl anfechten und sagen, weil meine Stimme nicht gehört wurde, ist die Papstwahl nicht gültig.
Also lassen Sie ihn lieber drin und dann ist egal, die eine Stimme mehr oder weniger.
Das ist noch nicht klar. Also wir sind jetzt ja noch ein paar Tage vor dem Konklave. Das wird am 7. Mai stattfinden. Aber Sie müssen bis zum 7. Mai klären, schmeißen wir ihn raus oder bleibt er drin?
Rausschmeißen heißt ja nur, der wird wieder woanders hin versetzt, wo er genauso weitermacht, oder?
Nein, er ist zurzeit ja seiner Ämter enthoben. Aber er wohnt noch in dieser schicken Wohnung in der Glaubenskongregation. Er hat eine sehr hübsche Wohnung.
Also man verliert schon sein Amt dann mal, wenn man richtig, weil jetzt Herr Thebak van Elst wurde dann ja einfach nur durch die Gegend geschoben.
Der ist jetzt zuständig für die Wallfahrtsorte. Der fährt in der Weltgeschichte rum und guckt sich Wallfahrtsorte an.
Dann kann er die noch ein bisschen ausschmücken.
Vielleicht, auf jeden Fall. Herr Becciu ist also, der hat gerade nichts mehr zu lachen, also der darf kein Amt mehr ausüben. Okay. Aber es gab während dieser Untersuchung eine ganz pikante Geschichte, weil es gab also Hinweise darauf, dass Herr Becciu von einer attraktiven Dame häufiger besucht worden sein soll, die auch über ein erstaunlich hohes Bankkonto verfügte.
Die hat so viel Schnitzel gebraten.
Wahrscheinlich hat die dann ganz intensiv Schnitzel gebraten. Mhm. Ja, also das war einer der Nebenaspekte. Der Prozess hat ja viele Monate gedauert. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt müssen sich die Kardinäle im Konklave überlegen, nehmen wir ihn oder nehmen wir ihn nicht. Und sie haben noch zwei spezielle Fälle, da haben sich jetzt aber entschlossen, ein Auge zuzudrücken. Es gibt zwei afrikanische Kardinäle, die können eigentlich am Konklave nicht mehr teilnehmen, weil die über 80 Jahre alt sind. Weißt du ja, Kardinäle verlieren das Wahlrecht, wenn sie über 80 sind. Und die beiden sind nach Vatikan-Statistik beide über 80, haben aber beide gesagt, in unserem Land waren die Register der Einwohnermeldeämter nicht zuverlässig. Deswegen wird automatisch das Geburtsdatum auf den 31. Dezember verlegt. Und weil das so ist, dürfen die jetzt beide wieder mitwählen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was für einen Einfluss das auf das Konklave hat.
Und wenn ich mir das Konklave jetzt so angucke, also wie viel Prozent dieser Kardinäle haben eine heimliche Geliebte, wie viel Prozent sind schwul, wie viel haben Dreck am Stecken, was würdest du sagen?
Fangen wir mal mit der heimlichen Geliebten an. Also ich kenne viele Kirchenmänner, ist ja klar, in den letzten fast 40 Jahren. Und die Anzahl der heterosexuell Interessierten ist sehr gering. Sehr gering.
Die Frauenwelt atmet auf.
Ja, also es gibt da. Ich habe Freunde, die sind Priester und haben sich auch schon mal verliebt, klar. Das passiert schon. Das ist dann immer ziemlich dramatisch. Also ich hatte zwei Freunde. Der eine war ein ziemlich hohes Tier hier in einer Universität und wollte dann auch aufhören, hat gesagt, also ich habe mich verliebt. Übrigens in eine Kollegin. Wir haben dann darüber gesprochen und ihm war klar, dass der war also sehr speziell unterwegs, war also speziell interessiert an der Sprache von Jesus Christus. Er hat gesagt, wenn ich jetzt hier rausfliege, darf ich an keiner vatikanischen katholischen Hochschule mehr arbeiten, weil ich bin dann rausgeflogen. Und wer nimmt mich als einen Experten für die Sprache von Jesus? Wie soll ich dann mit meiner Frau zusammenleben können? Ich verdiene ja keinen Pfennig. Und es gibt viele in Rom, die diesen Weg gegangen sind, also die sich dann doch für ihre Liebe entschieden haben. Und die sind meistens ziemlich übel gelandet, weil, meine, das waren dann Experten für Kirchenrecht. Wer bitteschön braucht einen Experten für Kirchenrecht außerhalb der Kirche?
Schwierig.
Ja, da war der Preis hoch. Und das Zweite ist, gilt auch für Frauen. Also für Frauen ist es auch schwierig, weil...
Was?
Ja, also wenn du dich in einen Schweizer Gardisten verliebst, dann musst du dir Folgendes klar machen. Der Vatikan ist der einzige Staat auf der ganzen Welt, in dem die Scheidung, der einzige Staat, der in Europa liegt, selbstverständlich, in dem die Scheidung verboten ist. Es gibt keine Scheidung.
Ah, okay.
Du kannst dich nicht scheiden lassen. Wenn du dich scheiden lässt, fliegst du als Schweizer Gardist raus.
Ah,
also
gut.
Bei der Wahl, wenn du dich in einen Schweizer Gardisten verliebst und den heiraten willst,
ja,
dann
die haben so
ist
schöne
das,
Hosen. Ja.
Die haben sehr schöne Hosen, ich weiß, aber das ist dann musst du wirklich mit ihm zusammenbleiben, sonst nimmt das ein übles Ende.
Eieiei, das ist aber auch eine Welt. Und wie viele haben dann Dreck am Stecken? Wie viele sind irgendwie intrigant und wollen jetzt eigentlich nur Papst werden? Und also noch vorher noch eine andere Frage. Wer gewährleistet eigentlich, dass die sich nicht einfach selber wählen? Die dürfen sich auch nicht selbst wählen, aber es kontrolliert doch keiner, oder? Sowieso Klassensprecherwahl, fünfte Klasse, ich wähle mich selbst.
Ja, also das ist durchaus möglich. Das hat es doch immer wieder gegeben. Also
es gibt dann, aber woher weiß man das? Geben die es zu?
Das ist natürlich, also es ist ganz einfach. Also in der Regel, es gibt eine Regel, die das verhindern soll. Die Regel ist, ein Papst wird erst dann Papst, wenn er 2/3 der Stimmen aller Kardinäle hat, plus eine. Das sollte klar machen, er darf sich nicht selber wählen. Es gibt also auch ganz lange Tradition, dass das nicht so sein soll, aber es gibt immer wieder Päpste, die später zugegeben haben, dass sie sich selber gewählt haben. Und es gibt natürlich ein Schaulaufen. Es gibt also Leute, die sagen, ich werde gerne Papst. Deswegen gibt es eine Art Präklon-Konklave, dann treffen die sich alle in Rom. Das beginnt jetzt.
Ich wollte gerade sagen, das muss jetzt losgehen, ja.
Das beginnt. Jeden Vormittag treffen die sich und sagen dann, halten eine Rede. Das ist wie eine Bewerbungsrede. Und sagen, also ich sehe das so und ich möchte das und das. Dann gibt es die sagen, also ich bitte nicht, auf keinen Fall, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und dann gibt es die sagen, also wenn ihr mich nach vorne schiebt, dann mache ich das durchaus. Aber entscheidend ist, es gibt halt die es wirklich wollen. Aber dieses Konklave jetzt ist ganz anders. Also so ein Konklave hat es noch nie gegeben, historisch einzigartig. Wird es wahrscheinlich auch so in dieser Zusammensetzung nie wieder geben. Erstens, weil die Europäer eine Minderzahlheit gibt, das gab es noch nie. Das ist das erste Mal, dass ein Konklave ohne die großen Europäer stattfindet. Also, weil der Papst hat einfach ganz viele Städte, die immer einen Kardinal gestellt haben, rasiert. Berlin hat keinen Kardinal, Mailand hat keinen Kardinal. Es hat Jahrhunderten gibt es kein Konklave ohne den Kardinal aus Mailand. Venedig hat keinen Kardinal. Lissabon hat keinen Kardinal. Wien hat zurzeit keinen Kardinal. Aber Tonga, Pakistan, Bagdad. Und diese ganzen Leute, diese ganzen Kardinäle aus den Schwellenländern, die da am Tisch sitzen, die sitzen nicht dort am Tisch, weil die Papst werden wollen. Die kommen aus 71 Nationen. Dieses Mal, das hat es noch nie gegeben. Der Papst hat ganz viele Kardinäle an diesen Tisch in das Konklave gesetzt. Nicht, weil er wollte, dass die Papst werden, sondern es geht um was ganz anderes. Ein Kardinal aus Burkina Faso, der kann sich eine deutsche Kirche mit Milliardenvermögen, mit Krankenhäusern, Altenheim, Kinderheim, das kann er sich überhaupt nicht vorstellen. Da geht es darum, dass der versucht, die wenigen Dollar zusammenzuscharren, die er braucht, damit jemand sich die Medikamente kaufen kann, um nicht an AIDS zu sterben.
Also das Konklave ist eine Kontaktbörse, um an Kohle ranzukommen.
Genau. Er wollte, dass die Kardinäle da sitzen und sagen, okay, Jungs, ihr habt die ganz große Kohle, wir kommen aus Ländern, die sind bitterarm, aber ihr wollt ja unsere Stimme. Diesmal sitzen wir hier nicht nur als Bittsteller, sondern diesmal sitzen wir hier viele Leute aus Ländern,
aber die bitterarm sind. Aber dann sind die Stimmen ja wieder gekauft. Dann ist es ja wieder der am meisten Kohle bietet und sagt, ich wollte schon immer Burkina Faso unterstützen und dann wähl mich aber. Also dann sind wir ja wieder genau beim Film.
Also ein bisschen ist das so, glaube ich. Also so wie man die derzeitige Mehrheitsverhältnisse abziehen kann, kann man, glaube ich, sagen, okay. Ich glaube aber nicht, dass es so laufen wird wie in dem Film, dass es um echten Stimmenkauf geht. Das ist, glaube ich, nicht die Idee. Der Papst wollte nicht, dass die Jungs aus den armen Ländern ihre Stimmen jemandem geben, damit er Papst werden kann. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass er gesagt hat, okay, die ganzen Jungs aus den armen Ländern, wenn die sich zusammenschließen, weil die eine Mehrheit sind zurzeit im Konklave, dann könnte sich jemand aussuchen, der sagt, pass mal auf, von jetzt ist mit diesem Verprassen der ganzen Kohle von Leuten, die nur irgendwelche nutzlosen Häuser in Westeuropa bauen und in den USA, damit ist jetzt Schluss, sondern wir nehmen jetzt jemanden, der auch in der Lage ist, hier in unserem Teil der Welt dafür zu sorgen, dass wir die Verhältnisse der Menschen verbessern. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt in dem jetzigen Konklave. Gelingt es den Männern, eine gemeinsame Gruppe aufzubauen, um jemanden aufzubauen, der dann Franziskus der Zweite wird?
Also ich glaube, das wäre ein ziemlich schlauer Move gewesen sozusagen vom Papst, wenn er das geschafft hätte. Glaubst du, dass er das schafft? Und was ist jetzt so dein heißer Tipp? Weil du hast ja damals mal einen Papst vorhergesagt, das weiß ich noch. Du hast ja
Ratzinger. Daran erinnerst du
dich. Daran erinnere ich mich. Ich kann mich nicht an viel erinnern, aber das. Genau. Du hast damals gesagt, hier der Ratzinger wird's.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich beichte jetzt mal, wir sind ja hier in einem Podcast, in dem es um die katholische Kirche geht. Ja, ich beichte jetzt eine Lüge.
Ich nehme dir die Beichte ab.
Ja. Ich danke dir. Ich habe noch nie von einer Protestantin bei einer Protestantin gebeichtet. Das
mache ich
jetzt sehr
gerne.
Ja. Du musst nachher nur sagen, Ego te absolvo. Also ich erlasse dir die Sünde. Ich habe damals auf dem Petersplatz gestanden, als Josef Ratzinger gewählt wurde. Und weißer Rauch, dann kam ein Team des Bayerischen Rundfunks auf mich zugerannt und sagte, ah, es ist doch der Papstexperte, weißer Rauch, wer wird der nächste Papst? Mhm. Und ich wusste das nicht.
Du wolltest den Bayern gedacht, Gefallen tun.
Ich habe da gedacht, du musst jetzt raten, weil wenn du jetzt sagst, ich weiß es nicht, dann kauft kein Mensch mehr deine Bücher. Das ist doch klar, weil alle werden sagen, was ist das denn für ein Papstexperte? Der hat ja keine Ahnung.
Getrieben wird.
Sondern du musst jetzt den richtigen Namen sagen. Und ich habe dann einfach geraten und habe gesagt, der nächste Papst ist Josef Ratzinger. Dann kam tatsächlich Ratzinger auf den Balkon. Mhm. Und kurz danach hast du mich angerufen. Mhm. Weil ihr habt mich abends in die Sendung geholt.
Das stimmt. Und wir haben noch den Bruder, das war so lustig, wir haben den Bruder von Ratzinger geschaltet noch, der da ja auch irgendwie in Bayern wohnte. Und dann hinten rief dann aber immer der neue Papst an und wollte seinen Bruder sprechen. Und der Bruder, wie ist der, Georg? Nee, Georg.
Genau,
Der Georg hat immer gesagt, ich kann jetzt nicht, ich muss mit dem Fernsehen sprechen. Konnte sein Bruder nicht.
Ich weiß, ich erinnere mich noch, genau. Und das hat dann Kerner zu mir gesagt, also Andreas, du hast das doch vorher gewusst, oder? Du hast mit solcher Sicherheit gesagt, das ist der nächste Papst. Da hat dich doch jemand angerufen. Und ich habe dann gesagt, ja, Johannes, also meine Quellen sind super. Und
du
natürlich
hast gelogen.
Ich habe gelogen. Es stimmte überhaupt nichts. Ich habe es in Wirklichkeit nur geraten und einfach Glück gehabt.
Du wolltest die Bayern befrieden. Das bayerische Fernsehteam, dem wolltest du einen kleinen Goodie schenken. Und dann.
Ja, ich habe einfach Glück gehabt. Das ist was anderes. Aber für die nächste Papstwahl gibt es natürlich auch Kandidaten. Mhm. Und da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Trick, um rauszufinden, wer könnte es denn sein. Und da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Favoriten. Aber ich glaube, dass wir mal darüber reden müssten, wer das denn jetzt sein könnte. Mhm. Weil ich glaube, ich habe da schon so eine ziemlich klare Meinung.
Mhm.
Ich glaube, das könnte dich interessieren.
Ich merke schon, du willst hier so einen kleinen Cliffhanger, damit ich morgen dann doch schon, mich schon wieder mit diesen ganzen alten Männern beschäftige.
Ja, oder? Aber ohne dich macht es ja keinen Spaß.
Ja, also, ich lerne ja auch so viel.
Ich
möchte auch herausfinden, wen ich wohl wählen würde, wenn ich denn. Aber muss eigentlich jemand aus dem Konklave gewählt werden? Es kann doch auch jemand ganz anderes theoretisch gewählt werden.
Jeder getaufte Mann, er muss doch nicht beim Priester sein.
Also du könntest es auch werden.
Ich könnte es auch werden, das ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht müssen wir nicht nur über den nächsten Kandidaten, sondern auch darüber reden, ob es vielleicht eine Päpstin geben könnte.
Ja, dass du damit kommst.
Denn sein.
Also in Spielfilmform, ja.
Ja, kann das sein, kann das nicht sein? Also ich hoffe, weißt du, du musst jetzt auch mal ein bisschen Gnade walten lassen. Ich habe so viel Zeit mit alten Männern verbracht, dass ich jetzt endlich mal
mit einer
attraktiven Frau reden kann über die nächste Päpstin. Ja. Das finde ich großartig.
Ich dachte, du wolltest eine attraktive junge Frau als nächste Päpstin haben. Das noch.
Das reden wir das nächste Mal. Dann reden wir doch mal über die Päpstin.
Wie sie aussieht, ist ja auch egal. Ja, genau.
Und
ich hoffe, vergebe dir bis dahin deine Sünden.
Wunderbar. Dann hoffe ich auch, dass wir damit enden, weil der alte Papst hat als letztes immer das eine gesagt, nämlich betet für mich.
Mhm.
Und wenn du das möchtest, dann bete ich noch diesmal wieder.
Da ich dir ja die Beichte abgenommen habe, kannst du jetzt für mich beten. Das geht schon klar.
So machen wir das. Das finde ich total
morgen,
peinlich.
Andreas.
Bis morgen. Ne?
Danke
dir. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.